Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe. Willkommen zur heutigen Folge über die Aufgaben der Landesanstalt für Medien NRW. In dieser Podcast-Reihe geht es ja um die Tarifverhandlungen im NRW-Lokalfunk und um Themen rund um den Lokalfunk. Und ganz klar muss ich da auch mal mit Vertretern der LFM sprechen, genauer gesagt mit Vertreterinnen. Ich bin bei der LFM in Düsseldorf zu Besuch bei Doris Brocker, stellvertretende Direktorin und Leiterin Recht und Aufsicht. Und hier ist auch noch Simone Just-Westendorf, die Leiterin Journalismusförderung bei der LFM. Dankeschön, dass Sie Zeit für mich haben.
Gerne.
Frau Brocker, Sie haben mir gerade verraten, Sie wohnen in Mönchengladbach. Welcher Lokalfunksender ist da?
Radio 90.1.
Und den hören Sie auch regelmäßig?
Den höre ich auch regelmäßig, zuletzt heute Morgen. Der ist nämlich auf meinem Radiowecker eingeschaltet.
Das finde ich schön. Frau Just-Westendorf, Sie wohnen in Düsseldorf. Antenne Düsseldorf schon gehört heute?
Habe ich heute noch nicht gehört, nein. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs zur Arbeit, deswegen kann ich auf den Verkehrsfunk verzichten. Das ist ein Vorteil. Nee, habe ich heute noch nicht gehört.
Aber generell kennen Sie schon den Lokalfunksender?
Natürlich. Klar kenne ich die.
Das ist ja schon mal beruhigend. Man hört ja schon mal von Menschen in einer Veranstaltergemeinschaft, die noch nicht mehr ihren eigenen Sender hören. Haben Sie schon mal gepunktet? Dadurch, dass ich mich ja für den DJV NRW viel mit Medienpolitik beschäftige, weiß ich natürlich so grundsätzlich, welche Aufgaben die LFM hat. Aber so ein normaler Lokalfunkredakteur, der weiß in der Regel nur, die LFM vergibt einmal im Jahr den Hörfunkpreis, macht die Preisvergabe und vielleicht auch noch, dass die LFM die Lizenzen für die Veranstaltergemeinschaft vergibt. Was machen Sie denn noch für den Lokalfunk oder auf den Lokalfunk bezogen, Frau Brocker?
Ja, also schön, dass Sie fragen, denn die Aufgaben der LFM zum lokalen Hörfunk sind natürlich sehr viel breiter. Also natürlich lizenzieren wir oder verlängern die Lizenzen. Die Lizenzen sind ja nun schon seit den Anfang der 90er Jahre alle ausgesprochen. Aber wir schauen auch auf die technischen Verbreitungen. Also wir unterstützen den Lokalfunk dabei, dass er auch ordentlich terrestrische Frequenzen bekommt und eine ordentliche Verbreitung hat. Wir überwachen die Einhaltung von Programmstandards. Das heißt, wir schauen, ob der Lokalfunk auch das wiedergibt, was sein gesetzlicher Auftrag ist, nämlich aus dem Verbreitungsgebiet die Themen politisch, soziokulturell zu bringen. Wir arbeiten eine ganze Menge im Verborgenen. Also wir haben gesetzlich ja den Auftrag, wenn sich die zwei Säulen des Modells Veranstaltergemeinschaft und Betriebsgesellschaft nicht einigen können, dann sogenannte Einigungsgespräche zu führen. Das ist aber ehrlich gesagt ein Zeitpunkt, da ist schon viel Kind in den Brunnen gefallen. Das heißt, wir bieten ganz niedrigschwellig unsere Beratung in allen Lebenslagen an und die wird auch sehr gerne angenommen.
Das sind ja schon einige Punkte, die Sie angesprochen haben. Sie sind ja, habe ich nachgelesen, seit 1992 schon bei der LFM. Sind in dem Zeitraum von da an bis heute mehr Sachen dazugekommen oder hat sich das grundsätzlich nicht verändert, was die LFM mit dem Lokalfunk zu tun hat?
Das hat sich schon schwerpunktmäßig doch verändert. Also in den Anfangsjahren, muss ich sagen, war es eher die Frage, bekommt der Lokalfunk ordentlich technische Verbreitungsmöglichkeiten. Da war 92 auch noch nicht alles so, wie es sein sollte, ist es jetzt immer noch nicht, aber die Möglichkeiten, dem Lokalfunk bei der technischen Verbreitung zu helfen, die sind jetzt analog ausgeschöpft, eingeschränkt. Mittlerweile muss ich sagen, dass der gestiegene wirtschaftliche Druck auch das Verhältnis Veranstaltergemeinschaft und Betriebsgesellschaft etwas spannender machen lässt als bisher. Dass heute lokaler Hörfunk sein ja nicht mehr nur bedeutet, ich mache ein Programm mit einer Mindestprogrammdauer von 5, 6, 8 Stunden, sondern ich muss ja auch schauen, dass ich auf allen Verbreitungsgebieten unterwegs bin, dass ich einen Internetauftritt habe, dass ich bei möglichst vielen Radioplayern oder bei Alexa Skills entwickle, die da drauf sind. Also es ist heute schon für den lokalen Hörfunk sehr viel anspruchsvoller. Es reicht nicht mehr einfach nur im Verbreitungsgebiet zu senden und dann hört mich jeder, weil es sonst auch nichts gibt, sondern ich muss ja schon schauen, ich muss mehr um den Nutzer buhlen oder ich muss mehr versuchen, den Nutzer zu erreichen.
Sie haben ja schon gesagt, der wirtschaftliche Druck, der führt auch schon eher zu so einem Spannungsverhältnis zwischen Veranstaltergemeinschaft und Betriebsgesellschaft und dass Sie dann da ja auch schon mal Probleme lösen. Haben Sie da vielleicht mal so ein Beispiel, worum es da gehen könnte, ohne dass Sie jetzt irgendwelche Namen nennen? Wir wollen ja hier nicht irgendwelche Sender an den Pranger stellen, aber ich habe gehört, da gibt es auch schon mal Sender, die tatsächlich auch Rechtsauskunft brauchen oder sich mit ihrer Betriebsgesellschaft vor dem Anwalt treffen. Haben Sie da so ein paar Punkte, worüber die sich streiten?
Ja, also wenn Sie sehen, dass die Aufgabe der Betriebsgesellschaft ist, dem Lokalsender die wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die dieser braucht, um ein lokales Programm zu gestalten, sind natürlich kritische Punkte immer, wie viel Personal brauche ich, um dieses lokale Programm zu gestalten. Dann gibt es ja nach dem Gesetz die Möglichkeit, von der Mindestprogrammdauer abweichend vorübergehend weniger Programm zu machen, am Wochenende oder in der Woche. Da gehen die Vorstellungen zwischen Betriebsgesellschaft und Veranstaltergemeinschaft schon mal auseinander, wie viel Programm ein lokaler Hörfunksender machen und refinanzieren kann. Das sind im Grunde genommen so die Klassiker. Was man immer hört, da brauche ich auch kein konkretes Beispiel zu nennen, ist natürlich das Interesse von Betriebsgesellschaften, die Ressourcen dahinter zu bündeln, etwa zu Funkhausmodellen überzugehen oder gemeinsame Sendestandorte zu haben. Das sind so die klassischen Streitpunkte.
Aber ich sage jetzt mal Beispiel Radio Westfalica, die senden ja zusammen praktisch zeitlich mit Radio Herford. Das heißt, die mussten die LFM, also Sie, fragen, ob die das dürfen.
Wir haben Gespräche geführt, ja. Wir haben Gespräche darüber geführt, ob das eine sinnvolle Möglichkeit der Weiterentwicklung des Lokalfunks ist.
Und Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass ja.
Ja.
Das heißt aber jetzt nicht, dass jetzt jeder, der auf die Idee kommt, ich mache mal mit meinem Nachbarsender, weiß ich nicht, 12 Stunden oder 14, das jetzt einfach machen darf, sondern die gucken da auf jeden einzelnen Sender.
Wir gucken da auf jeden einzelnen Sender. Also die Sender starten aus sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten heraus. Das muss man sich schon im Einzelnen anschauen.
Die LFM kümmert sich aber nicht nur um rechtliche Sachen, sondern auch um Förderung im Journalismusbereich, also auch um Weiterbildung. Frau Just-Westendorf, Sie leiten den Bereich Journalismusförderung hier bei der LFM. Sie waren ja bis vor kurzem für die Stiftung Vielfalt und Partizipation tätig, die ja dann später umbenannt wurde in Vorort NRW, jetzt sozusagen auch eingegliedert ist in die Landesmedienanstalt. Haben Sie denn überhaupt Berührungspunkte mit dem Lokalfunk?
Ja, habe ich in jedem Fall. Also alles, was wir fördern, das spricht auch den Lokalfunk an. Das war auch schon immer so. Wir haben immer gesagt, wir sind an der Schnittstelle so zwischen Audio, Video und Online-Angeboten. Da gab es auch ein Projekt von Radio Lippe-Werde-Hamm, das wir mal gefördert haben, und zwar eine interaktive Karte zu den schönsten Orten in Hamm. Und da haben wir die technische Realisierung gefördert. Ich habe aber auch insofern Berührungspunkte, als die Redakteurinnen und Redakteure und Journalistinnen und Journalisten aus dem Lokalfunk an den Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, die wir fördern. Und ich bin im engen Austausch mit Andrea Schmidt, dem Kollegen, der hier bei uns im Haus für speziell Weiterbildung im Lokalfunk zuständig ist. Und wir tauschen uns da aus über Trends und so weiter. Ich nehme an der AG Weiterbildung teil, sodass ich da auch immer gut informiert bin, was gerade da im Lokalfunk läuft. Andrea Schmidt ist jetzt hier heute nicht dabei, aber dazu kann ich sicher sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass wir in Weiterbildung investieren, damit der Lokalfunk einfach da die Qualität gesichert ist. Und das ist uns ein wichtiges Anliegen. Und noch ein weiterer Punkt ist uns wichtig, das ist natürlich die Ausbildung des Nachwuchses. Also wir fördern ja finanziell die Volo-Kurse hier in NRW.
AG Weiterbildung, das ist die AG, die auf Ebene Radio NRW, Lokalfunksender und VGen läuft.
Richtig? Ja, ganz genau.
Wie groß ist denn so Ihr Fördertopf?
Jetzt speziell auf den Lokalfunk bezogen, liegt er so bei knapp 300.000 Euro, also das, was Andrea Schmidt da verwaltet. Dann ist es so, dass wir in der Journalismusförderung oder im Journalismuslab, wie wir jetzt heißen, nochmal zusätzlich 200.000 Euro haben und da Maßnahmen fördern, die in ganz NRW realisiert werden und die eben offen sind für alle Journalisten, Journalistinnen, Redakteurinnen, Redakteure aus NRW, also völlig gattungsunabhängig.
Jetzt hatte ja im November hier der Direktor Tobias Schmidt zusammen mit Nathanael Liminski angekündigt, dass Journalismusförderung auch mehr im Audiobereich passieren soll dieses Jahr. Gibt es da schon konkrete Pläne?
Es ist noch nicht ganz konkret, aber ja, genau, wir haben uns da einen Fokus gesetzt. Das ist schön, dass die Landesregierung uns das zutraut, dass wir da ein bisschen verstärkt was machen. Wir haben aber auch insgesamt, kann man ganz klar sagen, in den letzten ein, zwei Jahren so einen Trend da erkannt. Das heißt, immer mehr Audioprojekte sind auch auf uns zugekommen und haben bei uns nach Förderung gefragt. Also von Podcast über andere Soundprojekte und das ist einfach gerade ein ganz, ganz wichtiger Trend und eine wichtige Entwicklung, die auch immer wichtiger wird, wenn man jetzt auch nochmal darüber nachdenkt. Sprachsteuerung, das wird sicher noch eine größere Rolle spielen in Zukunft. Also wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, wie wir das am sinnvollsten gestalten können. Also wie wir die Audiolandschaft NRW stärken können und sind da mit im Grunde allen Stakeholdern im Gespräch auch schon aktuell. Ganz konkret ist es noch nicht, aber da kann ich sicher so in den nächsten Wochen können wir da sehr viel Konkreteres sagen.
Dann werde ich mit Sicherheit nochmal auf Sie zukommen. Ich habe aber nochmal eine Frage zu den Weiterbildungsangeboten. Das ist ja jetzt nicht so, dass die LFM selber Kurse anbietet, sondern sie fördern. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Weiterbildungseinrichtungen aus, die Sie dann finanziell oder wo Sie Lokalfunker finanziell unterstützen?
Also da muss man immer unterscheiden zwischen die auf den Lokalfunk bezogenen Maßnahmen. Da ist es so, dass einfach der Kollege Andreas Schmidt in sehr, sehr engem Austausch ist mit den Redaktionen, mit den Chefredakteuren und da wirklich sehr speziell darauf geachtet wird, was kann dem einzelnen Sender individuell gerade helfen und nützen. Und das sind Inhouse-Schulungen, das sind Moderationstrainings, das sind Kommunikationstrainings, das ist das Thema Social Media, aber es geht auch mal immer mal wieder um so größere Themen oder übergreifende wie die Zukunft des Radios oder Ähnliches. Also das ist der Bereich und der Bereich, den wir im Journalismus Lab fördern. Genau, wir geben nicht selbst Workshops, sondern fördern Einrichtungen, die Weiterbildung anbieten. Und wir haben da einen Schwerpunkt gesetzt, eher auf technische, aber auch auf unternehmerische Kompetenzen, weil wir festgestellt haben, dass das am häufigsten fehlt, wenn es darum geht, eine Vielfalt hier in NRW zu erweitern, wenn es darum geht, neue Projekte auf den Weg zu bringen.
Die LFM ist ja, Sie haben es ja schon gesagt, nicht nur für den Lokalfunk zuständig, sondern ja auch das Thema Vielfaltförderung. Das heißt, wer darf an solchen Kursen teilnehmen? Darf das jeder Blogger, Podcaster, Zeitungsredakteur oder wer ist so die Zielgruppe?
Genau so, wie Sie gerade gesagt haben. Ja, jeder Blogger, Podcaster, Lokalfunker, Zeitungsredakteur, Videojournalist und genauso bunt ist auch tatsächlich die Zahl der Teilnehmenden oder die Menge der Teilnehmenden.
Wie finde ich denn die Sachen, die Sie fördern? Ich weiß halt so aus meiner Lokalfunkzeit noch, ich habe irgendeinen Kurs entdeckt, meinetwegen von FFH oder so, die haben ja auch eine Weiterbildung, die sie dann auch in NRW extra anbieten, damit die gefördert wird. Ich suche mir einen Kurs raus und da steht dann irgendwie, Mitglieder im Lokalfunk wird von der LFM gefördert. Dann freut sich dann der Chef oder die Chefin, dass sie nicht so viel zahlen müssen. Aber das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, wie finde ich denn das? Haben Sie auf Ihrer Homepage irgendwo ganz versteckt, wo ich es noch nicht gefunden habe, das sind die Kurse, die Sie bei uns machen können?
Ja, dann haben wir das offenbar noch nicht stark genug in den Vordergrund gestellt. Also auf journalismuslab.de finden Sie das in jedem Fall. Da haben wir unter Weiterbildung, verlinken wir immer auf die Angebote, die wir aktuell fördern und auch auf die, die wir schon gefördert haben. Und dann muss man auch dazu sagen, dass das ja jetzt auch größtenteils Player sind, die sowieso im Markt aktiv sind. Also beispielsweise die Medienakademie Ruhr beziehungsweise Pro Content heißen die ja jetzt, die natürlich in ihrem Programm auch Werbung machen für die Kurse, die von uns gefördert werden. Ja, aber das ist ein guter Hinweis, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Werbung für machen können.
Ich muss aber auch zugeben, ich habe nicht extra danach gesucht, sonst hätte ich es vielleicht eher gefunden.
Okay, das ist ja beruhigend.
Ja, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Das war jetzt ja nun nicht mein Ziel, jetzt genau mich um die Journalismusförderung und um die Kurse zu kümmern, deswegen ich hier bin. Denn, wir haben es ja gesprochen schon, LFM vergibt ja Lizenzen für die Lokalfunksender, Frau Brocker, das ist jetzt wieder Ihr Bereich. Eine Lizenz hat ja ein Sender mal bekommen und Sie prüfen dann, ob er die nochmal 5 Jahre länger kriegt. Was prüfen Sie denn da genau?
Also, was ich vorhin schon angesprochen habe, wir prüfen, ob der Sender weiterhin den gesetzlichen Voraussetzungen entspricht, in seiner Zusammensetzung, der Zusammensetzung der Veranstaltergemeinschaft, ob er weiterhin über eine Betriebsgesellschaft verfügt, die ihn in Stand setzt, die Dinge auch finanzieren zu können. Wir prüfen, ob er weiterhin die programmlichen Standards einzuhalten gedenkt. Das machen wir aber in der Regel auch in der Rückschau. Das heißt, wir kennen die Sender ja alle und wir machen ja auch Programmbeobachtungen. Das heißt, wir sind über die Inhalte schon ganz gut auf dem Laufenden. Und wenn sich nichts verändert hat, dann kann die Lizenz auch verlängert werden.
Kriegt man ja auch immer wieder mit, dass vielleicht ein Sender auch mal eine Rüge bekommen hat, weil irgendwie Schleichwerbung oder irgendwas Werbetechnisches gelaufen ist, was nicht erlaubt war. Aber die können ja jetzt nicht 24 Stunden jeden Lokalfunksender abhören. Wie kriegen Sie das denn mit?
Wir bekommen Hinweise aus der Bevölkerung, genau wie wir das beim bundesweiten Fernsehen oder bei Satellitenfernsehen mitbekommen oder im Internet mitbekommen. Wir bekommen halt Hinweise aus der Bevölkerung oder ein Kollege hat zufällig was gehört oder wir werden von anderen darauf aufmerksam gemacht. Oder wir machen halt Wellenuntersuchungen. Oder wir stellen fest, dass in anderen Bundesländern im dortigen Hörfunk ein bestimmtes Phänomen um sich greift und fragen dann die Beteiligten des nordrhein-westfälischen Lokalfunks, ob entsprechende Spots auch hier gelaufen sind.
Haben Sie da mal ein Beispiel?
Da habe ich aktuell eins im Kopf, da möchte ich aber nicht drüber reden, weil wir da noch in der Ermittlung sind. Aber das hat es in der Vergangenheit schon mal gegeben, dass zum Beispiel staatliche Stellen oder Ämter oder die Polizei eine neue Idee hatte, um auf ihre Tätigkeit aufmerksam zu machen, was wir je nach Gestaltung des Spots als nicht zulässige politische Werbung gekennzeichnet hätten. Mal sind wir die Ersten, die es lostreten, mal sind es die Kollegen aus anderen Bundesländern, die dann mitbekommen, dass das Bundesministerium für XY gerade eine Eigenwerbekampagne schaltet. Dann fragen wir auch die Beteiligten aus dem Lokalfunk.
Wäre das auch so ein Fall, ich glaube, das ist vor ein paar Jahren auch mal durchgegangen, dass ein, ich glaube, es war auch ein Ministerium, Beiträge fertig produziert hat, aber nicht gekennzeichnet hat als eigenes Produkt, sondern dass die Lokalfunksender oder Sender, wer auch immer, praktisch so getan hat, als wäre das ein eigen produziertes Programm und das war ja eigentlich mehr oder weniger Werbung für das eigene Haus, wie großartig die sind.
Genau, das sind diese Fälle, die ich meine.
Aha. Ja, schade, dass Sie das Beispiel nicht sagen wollen, aber ich sehe das ja schon ein. Ja, Sie sehen auch schon so aus, als hätten Sie richtig Spaß an dem Thema, aber leider, leider, gut, ich will da ja nicht dringen.
Darf ich den Eindruck noch kurz zerstreuen? Ich säße hier nur und warte drauf, dass irgendwo etwas falsch läuft. Nein, wir wollen im Gespräch mit den Beteiligten natürlich noch vorher ausloten, inwieweit die Dinge auch hier geschaltet worden sind, beziehungsweise inwieweit es sich darum irrtümliche Schaltungen handelt.
Also Sie sind nicht direkt auf Konfrontation aus?
Nein.
Wenn Ihnen mal was auffällt, was schiefgelaufen ist, gibt es denn da eigentlich auch Strafen?
Ja, selbstverständlich. Das Gesetz sieht vor, dass wir verschiedene Aufsichtsmaßnahmen ergreifen können. Wir können in formellen Verfahren können wir beanstanden. Einige Dinge sind auch mit einem Ordnungswidrigkeitentatbestand versehen. Dann gibt es ein Knöllchen oder auch ein etwas höheres Bußgeld. Wobei ich auch feststellen muss, dass gerade im lokalen Hörfunk wirklich sehr viel über vorheriges Austauschen von Standpunkten ganz gut läuft. Also ich kann nicht feststellen, dass der lokale Hörfunk zur Rechtsuntreue neigt. Es mag da überschießende Momente geben, dann sprechen wir erstmal oder machen eine informelle Anhörung, einen Hinweis. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal eine formale Beanstandung gemacht haben oder wann es Bußgelder gab.
Wissen Sie denn, wie hoch so ein Bußgeld ausfallen könnte? Oder was so das Höchste ist, was je angefallen ist?
Das Höchste, was wir je angedroht haben für, aber nicht im Lokalfunk, das können sich alle wieder hinlegen, aber für das Ausstrahlen eines bundesweiten Programms ohne Lizenz, da ist ein Bußgeld vorgesehen von bis zu 500.000 Euro.
Da kann man ganz schön viel machen im Lokalfunk für.
Wie gesagt, das betrifft den Lokalfunk nicht. Das.
Sie sind ja auch zuständig dafür, für Frequenzenvergabe, UKW, analoges System, haben ja auch eben gerade selber gesagt, das ist jetzt auch noch nicht so alles so glorreich. Also man hört ja immer auch so aus Randgebieten, ich glaube Welle Niederrhein, wenn ich das recht im Sinn habe und ich weiß auch bei Radio RST, so im Ostkreis, da gibt es immer so Sendelücken, aber Sie können ja keine UKW-Frequenzen schnitzen.
Das ist richtig. Also während in den Anfangsjahren noch viel unentdeckte Frequenzen irgendwo vorhanden waren, die dann mal umkoordiniert und nutzbringend eingesetzt wurden, ist das wirklich schon sehr, sehr, sehr viel weniger geworden. Neue Frequenzen werden auch nicht einfach erfunden. Die könnten nur dadurch entstehen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Überversorgung feststellen würde. Das tut er nicht. Oder dass, wie jetzt in Aussicht gestellt, die britischen Streitkräfte bestimmte Frequenzen freigeben. Der Kollege, der das technisch betreut, der hatte mal ein ganz schönes Beispiel, ne, dass wir vor einem Kofferraum stehen und am Anfang, in den Anfangsjahren, den Kofferraum noch mit Medizinbällen füllen konnten. Und mittlerweile ist das Frequenznetz halt so ausgereizt, dass sie allenfalls ab und zu noch einen kleinen Tischtennisball dazwischen bekommen.
Ja, das kann man sich gut vorstellen. Jetzt bin ich ja häufig auch in Niedersachsen unterwegs und da gibt es echt Stellen, wo man den NDR 2, also den für unterwegs mit dem Verkehrsfunk mitkriegt, nicht hören kann. Wenn ich in NRW unterwegs bin, habe ich aber auf drei Frequenzen WDR 3, viermal WDR 2, dreimal 1 live, aber der WDR sagt, es ist immer noch nicht überversorgt. Was sagen Sie denn dazu?
Nichts.
Okay, habe ich mir fast gedacht, dass das kommt. Ich wollte das nur mal, ne? Also man merkt ja auch als Normalsterblicher, wo viel Frequenzen hat, aber ich kann schon verstehen, ein politisches Thema, das ist nicht ihr Ding. Wobei Politik, muss man ja auch mal sagen, sie sind ja hier praktisch eine Behörde, aber viele Entscheidungen treffen ja nicht sie in der Geschäftsführung, sondern das macht die Medienkommission. Können Sie vielleicht mal kurz erklären, wofür Sie die brauchen oder warum es die gibt und was die macht?
Naja, unsere Medienkommission besteht ja aus Mitgliedern, die von gesellschaftlich repräsentativen Gruppen entsandt werden. Und die Medienkommission ist unser Hauptorgan und trifft im Grunde genommen jede Entscheidung, die man unter den Begriff Vielfalt subsumieren kann. Dazu gehören halt Zulassungen, dazu gehören Frequenzdinge, dazu gehören Auswahlentscheidungen, wenn es mal knapp wird, wenn mehr Bewerber da sind als Verbreitungsmöglichkeiten. Dazu gehören auch programmliche Beanstandungen oder sonstige programmlichen Dinge. Also es gibt eher im umgekehrten Fall wenige Entscheidungen, die der Direktor alleine trifft.
Also ist das auch so, wenn eine Beanstandung kommt, meinetwegen Radio XY hat irgendwie Schleichwerbung gemacht, das entscheiden dann nicht Sie, sondern die Medienkommission, ob dagegen vorgegangen wird?
Das ist richtig. Der hauptamtliche Teil bereitet das vor und die Medienkommission entscheidet das.
Ich hätte noch eine Ergänzung. Die Medienkommission entscheidet natürlich auch über unsere Finanzausstattung, also in Sachen Förderung, weil wir gerade darüber gesprochen hatten. Wenn wir so Weiterbildungsmaßnahmen beispielsweise ja, lancieren wollen, dann müssen wir natürlich erstmal die Medienkommission fragen, ob sie damit einverstanden ist. Aber in der Regel ist sie das, weil sie diesen Bereich auch sehr wichtig findet. Genau, und dann entscheidet die Medienkommission auch noch über unser Personaltableau natürlich.
Das heißt, wenn Sie 5 Mitarbeiter mehr haben wollen, müssen Sie das bei denen durchbringen?
So ist es und gut begründen. Finde ich auch richtig. Es sind ja öffentliche Gelder.
Dankeschön für die Ergänzung. Mit welchen Themen sind Sie denn jetzt gerade so aktuell befasst? Ich sag mal, ich habe noch im Kopf UKW, zweite Kette, die ist ja immer noch nicht ausgeschrieben, DAB Plus. Wie sieht es denn da aktuell aus?
DAB Plus haben wir ja im letzten Jahr, hat die Medienkommission eine Bedarfsmeldung abgegeben und sich dazu entschieden, sich 2 Dinge vorstellen zu können, nämlich einmal eine landesweite Bedeckung von DAB Plus Programmen und einmal eine regionalisierte. Da sind wir derzeit noch an dem Stand, dass die Kapazitäten von der Landesregierung noch nicht zugeordnet worden sind. Das liegt nun wiederum daran, dass die Auslandskoordination bei der BNetzA noch nicht abgeschlossen ist.
BNetzA ist Bundesnetzagentur.
Und sobald das geschieht, sobald wir die Kapazitäten kriegen, werden wir die natürlich nicht lange bei uns rumliegen lassen, sondern werden sie halt ausschreiben. UKW, wie ich schon sagte, wir haben ein paar Frequenzen gefunden, die ganz sinnvoll in den Zusammenhang der zweiten Kette noch gebracht werden könnten. Auch da sind noch Koordinierungsleistungen und Umkoordinierungsleistungen zum Teil zu treffen. Und Sie wissen ja vielleicht, dass eine große Frequenz, die bislang von den englischen Streitkräften genutzt wurde, auch im Laufe des Jahres frei sein soll. Die hätten wir natürlich auch gern, damit wir auch für die zweite landesweite Bedeckung in UKW ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept haben.
Mir ist gerade noch was eingefallen zum Thema auch UKW-Frequenzen. Ich sage ja, ich habe ja lange im Münsterland gearbeitet, Niederlande sehr nah. Da hat man manchmal niederländische Sender, die man besser empfängt als den eigenen Lokalfunksender. Wie passiert denn sowas eigentlich? Dürfen die so viel strahlen, die Niederländer?
Das ist nun wiederum Aufgabe der Bundesnetzagentur, eben auch in der Auslandskoordinierung dafür zu sorgen, dass sowohl unsere Sender ausländische Gebiete nicht so weit überstrahlen, als auch dafür zu sorgen, dass ausländische Sender unser Gebiet nicht so weit überstrahlen.
Aber ich meine, viele Leute freuen sich ja mal, niederländische Sender zu hören, aber das ist ja echt manchmal echt erstaunlich, wie viel Niederländer man empfängt und den einen Lokalfunksender nicht. Aber okay, ich habe verstanden, anderes Thema. Sie haben gesagt, die Herausforderung für die Lokalfunksender ist ja jetzt nicht nur auf UKW zu senden, sondern auch sich um technische Sachen zu kümmern, andere Ausspielwege. Aber Sie haben ja eigentlich mit solchen Sachen wie Internetplattformen oder Streamingdiensten jetzt nicht so viel zu tun im Zusammenhang mit Lokalfunksendern. Oder haben Sie da auch eine Aufgabe?
Nein, eine direkte Aufgabe nicht. Also das Gesetz behandelt da den Lokalfunk nicht anders als andere Hörfunksender. Aber es ist natürlich so, dass sie heute, um in ihrem klassischen Verbreitungsweg die Marke weiter etabliert zu halten, auch auf neue Ausspielwege gehen müssen. Das fällt jetzt weniger in den Bereich Recht und Aufsicht, also es fällt vielmehr in den Bereich, wir alle sind daran interessiert, dass es in Nordrhein-Westfalen auch mittelfristig genutzten und nutzbaren lokale Hörfunkangebote gibt. Und da muss man sich der Zukunft halt stellen.
Das wäre dann vermutlich dann doch wieder Ihr Bereich, Frau Just-Westendorf.
Ja, genau. Also das ist genau das, worüber wir uns eben gerade auch Gedanken machen. Also wir überlegen, ob es eventuell da Möglichkeiten oder Stellen gibt, an denen wir unterstützen können, den Lokalfunk, weil Doris Brock hat es eben zu Recht gesagt, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, auf all diesen Plattformen auch vertreten zu sein. Wenn man darüber nachdenkt, auch dass beispielsweise jüngere Zielgruppen sehr viel eher über solche Dienste sich Informationen auch in Audioform holen. Und insofern, da gibt es sicher noch Möglichkeiten, das gut zu unterstützen.
Was diese neuen Ausspielwege angeht, funktioniert das Ganze ja auch andersrum. Das heißt, wir waren immer schon zuständig für Plattformen und für den diskriminierungsfreien Zugang zu solchen. Das ist im Rundfunkstaatsvertrag bisher geregelt, der den Hörfunk eher stiefmütterlich oder stiefväterlich behandelt. Im neuen Medienstaatsvertrag soll das aber etwas anders werden. Da wird erstmals auch der zentralen Rolle des Hörfunks im Rahmen solcher Verbreitungsplattformen Rechnung getragen. Das heißt, wir werden uns zukünftig auch bei Plattformen, Medienintermediären und ähnlichen Strukturen darum kümmern können, ob da Hörfunkangebote diskriminierungsfrei und chancengleich dazukommen. Das finde ich auch für den lokalen Hörfunk eine ganz wichtige Sache, dass er da nicht alleine gelassen wird in seinem Kampf gegen Spotify und dergleichen. Und freue mich, wenn der Medienstaatsvertrag dann auch so käme, wie er jetzt kommen soll.
Intermediäre, das wären tatsächlich so Plattformen wie Facebook, Google oder was greift man da drunter?
Das sind zum Teil Facebook, Google, das sind aber auch Plattformen innerhalb der Plattformen, eben Medienintermediäre, wie zum Beispiel die Programmplattformen, die es schon gibt.
Also Radioplayer, LinkedIn, TuneIn, ne?
TuneIn, genau.
Also da geht es darum, dass sie gucken, dass die Lokalfunksender auch gefunden werden.
Das ist richtig, dass sie Zugang haben, dass sie wirtschaftlich nicht gesperrt werden, dass sie technisch nicht auf unzumutbare Einstiegshindernisse treffen und dass sie dann auch gut gefunden werden. Beziehungsweise, dass sie auf Strukturen treffen, die es ihnen genauso ermöglichten, gefunden zu werden, wie das Reichweiten- oder finanzstärkere Sender können.
Also die LFM ist auch sehr nach Zukunft gerichtet, sehe ich. Was glauben Sie denn, wie sieht der Lokalfunk in 5 Jahren aus?
Ach, in 5 Jahren wird er noch aussehen wie jetzt, denke ich. Nein, er wird nicht aussehen wie jetzt, aber er wird immer noch auf den klassischen Verbreitungswegen seine Hörer haben. Er wird vielleicht auf DAB, vielleicht in geänderter Form aufscheinen und er wird sich sehr viel mehr im Netz, im Gestreamten tummeln als heute. Und dann wird es auch für Simonius Westendorf keine Ausrede mehr geben. Dann kann sie nämlich auf dem Fahrrad, wenn sie zur Arbeit fährt, über Kopfhörer auch Lokalfunk hören.
Wobei man ja beim Fahrradfahren gar nicht Kopfhörer aufhaben darf, oder?
Nee, ich mache es tatsächlich nicht. Das ist mir zu gefährlich im Düsseldorfer Stadtverkehr. Aber das war eine sehr schöne Vorlage, Doris Brocker. Das werde ich dann hoffentlich verstärkt machen können. Darauf freue ich mich schon.
Alles klar. Aber jetzt würde mich doch noch interessieren, Frau Brocker, was ist Ihr liebstes Arbeitsfeld? Die machen ja viele Sachen, was mit Lokalfunk zu tun hat. Wo sagen Sie morgens, heute darf ich das tun?
Gespräche, muss ich wirklich sagen. Gespräche mit Akteuren. Das macht nach wie vor am meisten Spaß, weil man dann sieht, wie viel Herzblut Einzelne da reinstecken. Und ich habe da auch gar keine bevorzugte Akteursmenge. Also ich rede gerne mit Chefredakteuren, ich rede gerne mit Redakteuren, mit Veranstaltergemeinschaften und Betriebsgesellschaften, weil man schon merkt, wie viele Leute ernsthaft an diesem System interessiert sind und arbeiten, damit ich morgens in Ruhe geweckt werde. Das macht mir am meisten Spaß.
Dann vermute ich auch mal stark, dass Sie sich nicht sehr gewehrt haben, als ich dieses Interview angefragt habe.
Nein.
Alles klar. Dann sage ich Dankeschön, Doris Brocker und Simonius Westendorf von der Landesmedienanstalt NRW für diese vielen Infos zum NRW-Lokalfunk. Und ich komme gerne zurück auf das Thema Audio und LFM demnächst mal. Aber wir haben ja jetzt nicht mehr so viele Lokalfunk-Podcasts jeden Monat. Wir haben ja ein bisschen runtergefahren. Den Lokalfunk-Podcast gibt es jetzt nur noch jeden zweiten Dienstag im Monat mit Infothemen, so wie heute zur LFM. Und dann zusätzliche Ausgaben nach den Tarifverhandlungsrunden oder wenn sonst etwas Besonderes ansteht. Und alle bisherigen Podcasts und Infos zum NRW-Lokalfunk findet ihr im Netz unter djv-nrw.de/lokalfunk. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.